Heute im CT-Uplink, das Eigenleben unserer Smart-TVs. Bis gleich. CT-Uplink. Der Smart-TV, das unbekannte Wesen. Wenn man sich nicht so genau anguckt, was man alles eigentlich abnickt, wenn man so ein Gerät einrichtet, dann gehen die Teile ganz schön lax mit persönlichen Daten um, machen Tracking, setzen verschiedene Methoden ein, persönliche Daten zu erheben und an diverse Webserver in der Welt zu verschicken. Darüber sprechen wir heute in dieser Folge des CT-Uplink. Vorher ein kurzes Wort von unserem Sponsor.
Werbung. Entdecke die neuesten Fritz-Produkte bei AVM auf der IFA. Auf dem Berliner Messegelände findest du AVM vom 1. bis zum 5. September mit jeder Menge hochaktueller Technologien am Start. Die ultimative Fritzbox für Glasfaser und DSL, der neue WLAN-Standard Wi-Fi 7, WLAN Mesh und Neues für das Smart Home sind nur einige der IFA-Themen. Schaut einfach vorbei, das AVM-Team freut sich. Alle Details zu den Neuheiten findet ihr unter avm.de/IFA.
Meine Gäste sind heute Ulrike Kuhlmann, unsere Spezialistin für Bildschirme aller Art und auch die Bedienoberflächen zum Beispiel von Smart-TVs, und Peter Siering, der sich darauf spezialisiert hat, unter anderem Netzwerk-Traffic zu zerpflücken und zu schauen, was machen Geräte eigentlich, wovon wir so nichts mitkriegen. Ganz kurz vorab zu den Geräten. Ulrike, du hast ja auch diese Geräte nicht nur, aber auch getestet unter dem, unter Gesichtspunkten, wie wir normalerweise jeden Fernseher testen. Was sind das für, sind das ganz besonders tolle, spezielle Geräte? Ist das Mainstream? Was haben wir da?
Das war jetzt eigentlich eine bunte Zusammenstellung. Also man muss sagen, von den etablierten Herstellern, Samsung, Sony, LG, Philips, waren es die High-End-Geräte. Also das, was die im Augenblick so an richtig guten Geräten am Markt haben. Das habe ich bewusst ausgesucht, weil die natürlich alle Funktionen mitbringen, die theoretisch möglich sind, während man je weiter man mit dem Preis runtergeht, umso mehr wird abgespeckt. Wir wollten ja für diesen Test wissen, was können die aktuellen TVs. Deswegen das. Und dann hatten wir noch einen Amazon-Fernseher, auch einen der besseren. Also Amazon macht ja inzwischen nicht mehr nur die Fire TV Sticks, sondern auch Fire TV TVs oder eben Omni TVs. Das ist eine andere Serie von Amazon. Davon haben wir uns einen geholt. Und dann noch ein Roku TV als Vertreter einer ganz neuen Art von Fernsehern. Der war sehr günstig, also es war das günstigste Gerät im Test.
Was kostet der dann?
Der kostet so roundabout 500 Euro.
55 während, Zoll wahrscheinlich.
Während die anderen durchaus das Fünffache kosten schon mal, sind aber auch ein bisschen größer. Das war aber trotzdem interessant, weil der Roku-Fernseher ist eigentlich ein Metz-Fernseher. Das klingt erstmal sehr verlockend, aber es ist nicht dieser klassische Metz aus deutschen Landen, sondern es ist Metz Blue. Das ist also eine besondere Marke, die das Roku-Betriebssystem hat. Deswegen sagen wir immer Roku-TV. In Wirklichkeit ist es natürlich ein Metz-TV mit Roku-Betriebssystem. Und das ist relativ neu auf dem Markt hier und deswegen haben wir das auch mit reingenommen, um mal zu gucken, was so aus Amerika rüberkommt, weil die sind da ja schon deutlich weiter, was solche Dienste, die wir untersucht haben, in dieser Sache sind sie schon viel weiter.
Es ist ja so, dass auch die Einspielung oder die Datenerhebung, was die Hersteller darüber an Einnahmen generieren können, wohl um ein deutliches Vielfaches höher liegen, als die Hersteller durch den reinen Verkauf eines Gerätes verdienen.
Also da war ich sehr schockiert. Das ist in Deutschland noch nicht so übrigens. Das sind Zahlen aus Amerika, aber es zeigt eine Tendenz. Wir wissen ja, das ist erst in Amerika, dann kommt es auch nach Europa und dann auch zu uns, dass die Hersteller bis zu 8 bis 10 Mal so viel mit dem Verkauf, ich sag jetzt mal, der Daten verdienen können, als mit dem Verkauf der Hardware. Und das ist natürlich für die Hersteller hochinteressant, weil so ein blödes TV als solches verkaufen sie nur einmal, da kriegen sie einmal Geld, während die Daten können sie über die Laufzeit des Gerätes verkaufen. Und wenn man weiß, die Geräte stehen so 5 bis 7 Jahre in den Wohnzimmern, beziehungsweise die wandern ja dann aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer und dann ins Kinderzimmer und weiß es ich. Dann ist es natürlich ein hochlukratives Geschäft und da wollen halt die Hersteller mitspielen.
Die ganz extreme Form, auch was ihr geschrieben habt in den USA, ist ja, dass die Geräte teilweise die ganze Zeit die Kameras aktiv lassen müssen. Man im Prinzip Big Brother im finstersten Sinne im Wohnzimmer hat und sich den ganzen Tag filmen lässt, ja, wann immer man den Fernseher nutzt.
Ja, muss man wissen. Im Gegenzug dafür haben die Leute das Gerät umsonst gekriegt. Also umsonst ist natürlich relativ, ne? Gegen ihre Daten, also kostenlos.
Ja, das gibt es bei uns auch schon, oder ja, ist das ein amerikanisches, ja, bisher ein amerikanisches
Modell? Bisher ein amerikanisches Modell, aber natürlich denken die Hersteller weltweit darüber nach, wie sie mehr aus ihren Geräten rausholen können an Umsatz und Gewinn. Die haben es auch nicht mehr so einfach. Also früher war ja die Unterhaltungselektronik, da war ja ein Vielfaches an Gewinn im Vergleich zu heute. Aus dem PC-Bereich kennen wir das schon lange, da sagt man ja Kistenschieber, ne? Also die kriegen die Kisten und schieben sie für 3% Marge weiter. Und bei den TVs lagen diese Margen zwischen 20% und 30% früher. Da hat sich das gelohnt, die Hardware zu verkaufen. Heute liegen die deutlich niedriger. Und deswegen müssen die über andere Geschäftsmodelle nachdenken, zwangsläufig. Dass das jetzt in die Richtung geht, ist natürlich für die Nutzer so mittelgut.
Ja, das ist sehr, sehr freundlich formuliert. Wenn man das unbedingt möchte, dann sagt, ich möchte gar kein Geld ausgeben, sondern gebe bereitwillig all meine Daten her und wie viele Menschen vorm Rechner
Interessant
sitzen.
Interessant ist übrigens, dass das mitnichten nur, also das sind diese Fast-Sender, Free-Ad-Supported TV, also werbeunterstützte TV-Sender. Und die werden mitnichten nur von Leuten geguckt, die kein Geld haben, sondern die werden von allen, durch alle Schichten geguckt. In Amerika jetzt. Das ist ganz normal. Und von daher kann man jetzt nicht sagen, dieses Angebot richtet sich nur Leute, die in prekären Verhältnissen leben oder so. Das ist überhaupt nicht so. Also
das ist ja ein Verdacht, den ich so spontan erstmal haben würde. Dass ich sage, naja gut, da nutzt man Armut aus letztlich. Ne, und sagt, ach ja, komm, wir sind so großartig, wir sind so großzügig und schenken euch das alles. Und dann gibt man sich selber dafür komplett auf irgendwie. Spannenderweise in diesem, ihr könnt das übrigens alles in der CT20 nachlesen. Die wollen nur Daten. Das ist unser Titelthema aus der CT20 2023. Der spannendste Teil ist ja der letzte Artikel aus der Strecke, wo ihr geschaut habt, du, Peter, vor allem, was die Geräte so treiben und welche Möglichkeiten man überhaupt hat, das irgendwie im Griff zu halten. Welche Möglichkeiten hat man denn?
Naja, man kann schon, fängt bei der Konfiguration der Geräte an, die wir uns auch sorgfältig angucken. Und wenn man bei der Konfiguration oft Nein sagt, dann tut man schon recht viel. Und wenn man also ganz skeptisch ist, dann erlaubt man den Geräten überhaupt nichts. Man tut sie nicht ins WLAN, man tut sie nicht ins Netzwerk und benutzt sie als dumme Fernseher. Das haben wir auch ausprobiert, wie weit das überhaupt geht. Das geht mit allen Geräten noch. Aber sobald man sie am Netz hat, werden sie dann doch auch zudringlich, würde ich sagen. Also selbst wenn man ein Gerät für Datensparsamkeit konfiguriert, läuft man immer wieder auf irgendwelche Nachfragen, wo gefragt wird, willst du nicht doch? Oder ich hätte hier eine wunderbare App für dich. Und das ist schon erschütternd. Also bei Samsung zum Beispiel, das Samsung TV Plus, das ist ein Angebot, was sozusagen sich immer wieder plötzlich auf dem Homescreen findet. Das muss man sehr hartnäckig daraus prügeln, damit das wegbleibt. Und wenn man überlegt, dass ein Fernseher ja nicht nur eine Person benutzt, sondern im Zweifelsfall eine ganze Familie, dass das jetzt also ein Kind, die sind ja auch neugierig und technikaffin Kinder heute, die fummeln bestimmt im Menü solche Sachen wieder raus plötzlich. Und unsere Generation nervt das, was da auf dem Bildschirm rumspringt. Die Jugendlichen denken da auch anders drüber. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Hintertürchen ist insgesamt, dass diese Dienste dann plötzlich doch aktiver werden, als zumindest dem Besitzer oder dem Käufer des Gerätes lieb ist.
Ich glaube, dass wir ja auch über YouTube dahin erzogen wurden. Das ist so ganz normal. Da kommt halt Werbung. Entweder am Anfang oder zwischendurch. Und das erträgt man so, weil man ja weiß, es geht gleich weiter. Und ich glaube, diesen Gewöhnungseffekt, den machen die sich auch zunutze.
Ja, denke ich auch.
Was gestern noch ein bisschen skeptisch gemacht hat, wird heute als völlig normal angesehen selbstverständlich. Ja, also ihr habt ja auch eine Tabelle gemacht, die relativ detailliert aufzeigt, in verschiedenen Kategorien, wie die Geräte sich verhalten. Also wie viele verschiedene Server werden angesprochen, ist da unverschlüsselter Traffic bei? Also unverschlüsselter Traffic klingt wirklich gruselig und so, als ob der Hersteller irgendwie noch im Jahr 2003 lebt.
Ja, also das Problem, was wir insgesamt haben, wenn wir uns das anschauen, wir haben bei jedem Gerät verschiedene Bedienungsschritte, die wir erstmal durchlaufen müssen. Wir haben uns dann verständigt auf ein Modell, wie würden wir diese Geräte für unseren persönlichen Gebrauch konfigurieren. Das ist sozusagen eine Empfehlung. Wir haben uns geeinigt, dass HBBTV, also diese interaktiven Inhalte, die Fernsehsender heute bieten, das ist meistens mit so einem Druck auf den roten Knopf, kommt man in die Mediatheken, kann so ein bisschen Informationsangebot des Senders in Anspruch nehmen. Das würden wir gerne erlauben. Das finden wir ein Komfortmerkmal, um, weiß ich nicht, Timeshifting zu machen oder nicht linear Fernsehen zu gucken, ist das eine gute Möglichkeit heute. Und ich möchte nicht noch 7 Abspielgeräte neben meinem Fernseher haben. Ist auch so der Gedanke, den wir reingesteckt haben. Das haben wir uns angeguckt. Auf allen Geräten so eine Konfiguration hergestellt. Und dann haben wir geschaut, was übertragen die. Und dann haben wir diesen Traffic halt, wir können da nur quantitativ rangehen. Wir können nicht jedes einzelne Paket angucken. Da würden wir noch in 10 Jahren dran lesen. Sondern wir können einfach nur gucken, mit wie vielen Servern reden die, was für DNS-Anfragen lassen sie los. Und ein großer Anteil des Traffics ist eben leider verschlüsselt und wir können nicht reingucken. Wir können also nur gucken, wie heißt der Server, mit dem geredet wird. Wo steht dieser Server? Wer betreibt diese Server? Sind das einschlägige Server, die Werbung verteilen oder so etwas. Also dazu haben wir Blacklisten benutzt für diese Tracking- und Werbungsserver und eben dagegen sozusagen geprüft. Ja. Und wir finden natürlich dann unverschlüsselten Traffic ein bisschen was. Man findet bei einem Gerät, kann ich mich entsinnen, auch die MAC-Adresse, die übertragen wird, bei einer Art Registrierung. Das ist, sehen Datenschützer teilweise als bedenklich, solche Informationen weiterzugeben an den Hersteller. Dadurch ist das Gerät eindeutig identifizierbar. Das kann bei anderen Geräten verschlüsselt passiert sein. Das haben wir nicht gesehen dann. Das ist leider die Einschränkung, die man machen muss. Der unverschlüsselte Traffic ist an sich, sage ich mal, für jemanden, der an so ein Gerät einbrechen will, sehr interessant. Also wir haben gesehen, bei einem Gerät, da wurden Installationspakete für Android-Apps übertragen. Das müsste man eigentlich mit relativ geringen Mitteln, kann man da was einspielen, was da nicht hingehört. Aber im Internet wird niemand auf der Lauer liegen, um das zu tun.
Das wäre eine naheliegende Frage. Was für Löcher reiße ich mir eigentlich in mein Heimnetz, wenn ich so ein Smart-TV da reinstelle?
Also dass das Ding unverschlüsselt kommuniziert. Gut, jemand, der im Heimnetz eingedrungen ist, könnte das benutzen und könnte da manipulieren. Und das ist eigentlich auch das generelle Problem, dass IoT-Geräte insgesamt unsicher sind und so ein Fernseher könnte irgendwie im Extremfall auch eine Malware oder irgendetwas eingefangen haben. Aber ich schätze das Risiko da nicht so sehr groß ein.
Ja, also das Datenschutzproblem ist an der Stelle größer als das akute Sicherheits-Security-Risiko.
Wir haben in den letzten Jahren, wir haben das ja nicht das erste Mal gemacht, diese Untersuchungen, auch mal untersucht, inwieweit sind Ports offen auf den Geräten, kann man da irgendwie auf irgendwelche Dienste zugreifen, sind die Update-Dienste gesichert, also sind das SSL-Verbindungen, TLS-geschützte Verbindungen, das haben wir dieses Mal nicht gemacht, weil wir da bei einem Gerät letztes Mal noch was gefunden haben, der Rest hat das einigermaßen hingekriegt.
Ja. Also es ist ja auch so, dass anders als am PC oder am Smartphone, die wenigsten, hoffe ich jedenfalls, zum Beispiel Online-Banking am Fernseher machen. Man weiß es nicht, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass nicht. Also wie kritisch sind die Daten als solche erstmal? Oder die Anwendung, nicht die Daten, die Anwendung. Wie kritisch sind die Anwendungen als solche? Ich gebe ganz viel privat über mich preis, wenn ich, gerade wenn ich diese Werbeunterstützendienste nutze. Aber ich gebe hoffentlich keine Bankdaten zum Beispiel preis.
Mein Ansatz wäre jetzt zu sagen, ihr habt ja auch ein paar Google, also mit Google TV, Android TV mit der Oberfläche Fernseher drin, zu sagen, ja gut, ich muss mich ja wie meistens bei Google-Produkten mit einem Google-Konto anmelden, aber ich lege einfach ein anderes Konto dafür an und nutze nicht das, was ich auch auf Smartphone und in meinem Browser im PC nutze, sondern lege halt ein Dummy-Konto dafür an.
Genau. Und dann muss man halt gucken, ob ich dann meine anderen Streaming-Dienste nicht womöglich doch mit dem anderen Konto verbunden habe. Und wenn ich sag jetzt mal, ich habe Netflix und das liegt auf einem anderen E-Mail-Konto, dann bin ich schon wieder in der Zwickmühle. Ne? Dann muss ich im Prinzip auch Netflix auf das Konto ummelden.
Das ist ja aber das finde ich eigentlich eine super interessante Frage, die ich mir stelle, seit man sie stellen kann. Ist Google dann so dreist, tatsächlich die zu sehen, oh, da ist eine andere Gmail-Adresse im Spiel. Ich verknüpfe diese Daten alle miteinander oder wird das strikt getrennt? Also es ist ja so ein bisschen so ein Verdacht, den man hat. Man kann es eigentlich nicht beweisen, würde ich sagen, aber es wäre naheliegend für sie, das zu tun, weil man darüber viel mehr Daten generieren kann.
Aber das kann Google beantworten, nicht wir.
Ja, genau. Ja, das ist das Problem. Ja, leider.
Ich habe auch einige Leserzuschriften schon bekommen auf den Artikel. Also das interessiert die Leute natürlich, also insbesondere unsere Leser. Und da waren eine ganze Menge dabei, die gesagt haben, ja, der Hinweis auf den Pi-Hole, den wir auch da noch reingemacht haben. Also quasi den Fernseher wirklich zu isolieren und ihm nur die lokalen Zugriffe aufs NAS, damit ich ein bisschen streamen kann von meinem NAS und eben Fernsehen gucken kann, dass ich die erlaube und ansonsten das Ding aber raushalte. Das haben viele als sinnvoll erachtet. Witzigerweise haben dann die Leute gesagt, ja, und dann habe ich noch einen Fire TV Stick oder einen Apple TV und mit dem gehe ich dann ins Internet. Dann habe ich wenigstens, also einer schrieb, dann muss ich nur eine Kröte schlucken. Da ist sicher was dran. Ne?
Ja.
Und da vielleicht vertraue ich Apple oder Amazon mehr als Google, keine Ahnung. Ich finde es zwiespältig, weil eigentlich haben die Untersuchungen gezeigt, dass die Dienste auch ganz schön miteinander reden. Ne? Also die Google-Fernseher waren ja jetzt auch nicht zurückhaltend, mit allen Diensten zu reden.
Ja. Was auch immer wieder auffällt, ist, dass alle Fernseher, also es geht man über alle Geräte hinweg, immer mal wieder mit Netflix in Kontakt sind, ohne dass Netflix konfiguriert ist. Also die App ist bei den meisten Geräten vorinstalliert. Wir haben auch gesehen, dass manche Geräte an dem konfigurierten DNS-Server vorbei DNS-Anfragen direkt auf die Google-Server stellen. Das sind meistens auch Anfragen, die mit Netflix im Zusammenhang stehen. Wirklich erklären kann man das nicht. Also es könnte, natürlich könnte man überlegen, das ist ein Preloading von irgendwelchen Bildern, die sie zeigen, um Werbung zu zeigen.
Auf der anderen Seite, wenn ich sie noch nicht mal installiert, also wenn ich sie noch nicht mal aktiviert habe,
naja,
installiert sind sie ja dooferweise. Ja.
Genau, ne, sie ist installiert, sie ist auf dem Homescreen des Fernsehers zu sehen. Und es könnten bei Netflix natürlich auch irgendwelche Lokalitätsgeschichten sein, also dass die versuchen rauszufinden, wo ist denn das Gerät, um eben, weiß ich nicht, Missbrauch zu erkennen oder so.
Aber, es gab doch auch Geräte, die teilweise die Komponenten der Bedienoberfläche aus dem Netz, dann live aus dem Netz laden irgendwie.
Die also Bitmaps,
das, ja, die, das, 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 ja, ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass sowas, also dass es sinnvoll wäre, für sowas feste IP-Adressen zu vernageln, also zumindest die DNS-Server fest zu vernageln, weil wenn man, also dass die Bedienoberfläche zumindest noch laden kann, so, weil das wäre ja irgendwie ein bisschen dämlich, wenn man sich die Bedienoberfläche ganz wegschießt durch ein Pi-Hole.
So. Gut, dann muss man, also das ist schon so, das ist ja im Grunde ein Prozess. Wenn man jetzt anfängt mit so einer Blackliste, wir haben ja einige Blacklisten genannt, dann kann es passieren, dass ein Fernsehgerät gar nichts mehr macht. Es zieht keine Updates mehr, es zeigt bestimmte Dienste nicht mehr. Da muss man halt gucken, in der Pi-Hole zum Beispiel hat ein Log, da kann man sehen, welche Zugriffe oder welche DNS-Auskünfte werden verweigert. Und da muss man sich wirklich rantasten. Und es kann einem auch passieren, dass man schöne Regeln hat und nach 1-2 Jahren funktionieren die nicht mehr. Also plötzlich kommen dann doch, ich hatte das neulich mal bei meinem privaten Gerät, dass ich plötzlich wieder irgendwelche komischen Datenschutzanfragen bekam. Also das ist eine Sache, die ist nicht mit einmal getan.
Genau. Das hat sich ja auch im Test gezeigt. Manchmal haben wir Sachen ausprobiert, und dann aufgeschrieben und überlegt, was machen wir damit und keine Ahnung. Und dann haben wir irgendwie ein paar Tage später das nochmal probiert und es war anders. Weil inzwischen gab es ein Firmware-Update oder irgendwas hatte sich geändert in dem Fernseher und dann fängst du halt von vorn an. Das heißt, so ein Test im Detail ist auch immer nur eine Momentaufnahme, aber das Generelle stimmt natürlich über die Zeit hinweg auch.
Es erinnert so ein bisschen an, dass wir versuchen, Windows möglichst datensparsam zu konfigurieren, dann hast du irgendein Update und dann, es muss gar nicht mal ein großes Versionsupdate sein, es ist einfach nur irgendein Update und dann spricht es plötzlich wieder andere Server an und du musst weiter von neuem blocken irgendwie.
Ja, das ist eben. Fernseher sind heute keine Fernseher mehr, sondern das sind eben Computer.
Rechner mit großem Bildschirm.
Großen Bildschirm haben.
Genau. Und in irren Funktionen. Das eine Gerät hatte die Möglichkeit, ein Windows-Fern zu steuern. Da ist ein RDP-Client drin.
Ja.
Also den kann ich sozusagen im Homeoffice als Terminal auf meinen Rechner in der Firma benutzen, wenn ich mit Windows arbeite.
Aus irgendeinem Grunde habe ich da krasse Sicherheitsbedenken. Wahrscheinlich, weil ich überhaupt keinen Plan hätte, was für ein RDP-Client das da drin ist und wie regelmäßig der Updates bekommt.
Es zeigt sozusagen, wie weit diese Geräte gehen oder wie weit die Hersteller auch teilweise versuchen, Angebote zu machen. Ja. Ne? Macht nicht jeder, aber.
Im Homeoffice ist das sicherlich angenehm, wenn man mal schnell was gucken will und
So viel zum Thema, wir machen kein Online-Banking damit, ne?
Ja, okay.
Also. Ja, das macht man dann ja auf dem entfernten Rechner.
Ja, genau. Und noch eine weitere Tendenz, und das ist, denke ich, durch die Corona-Zeit, also durch die Homeoffice-Zeit, weil wir jetzt gerade mit Homeoffice sind, das sind wieder Mikrofone eingebaut in die Fernseher und auch Anschlüsse für USB-Kameras, also für Webcams. Immerhin, ich glaube, eine Kamera direkt hatte keiner drin. Nee. Das gibt es auch, aber das war in dem Fall nicht so.
Ich hatte den Eindruck, bei manchen Tests vor 3, 4, 5 Jahren, so in dem Dreh, oder auch schon länger, dass das ein richtiger Trend ist, Kameras in die Geräte
einzubauen. Das war, und da gab es hier ja doch, also in Europa, glaube ich, kam das nicht so gut an. Und deswegen haben sie die Hersteller davon Abstand genommen. Da waren keine Kameras mehr drin, keine Mikrofone mehr drin. Und in diesem Jahr fangen sie wieder an, Mikrofone reinzubauen. Das ist auch eine Folge des Gewöhnungseffektes von Alexa und Google und so. Man kann mit den Fernsehern sprechen. Und das geht so weit, manchmal erfährt man gar nicht. Also bei einem Fernseher haben wir erst später rausgekriegt, dass da ein Mikrofon drin war. Und zwar reagieren die dann auf irgendwelche, wenn man sich unterhält und man redet gerade über Google oder so. Und das ist dann, hey Google. Und der Fernseher schaltet sich an, weil er meint, er hat jetzt gerade eine Aufforderung gekriegt per Sprache. Und da rauszufinden, wie schalte ich diesen Quatsch ab, weil sonst hört er die ganze Zeit mit. Das werden viele nicht wollen. Und das war auch spannend.
Und da gab es, Amazon hat das sehr deutlich gezeigt. Also die haben gesagt, hier ist ein Mikrofon eingebaut, genau. Und hier unten an dem Gerät ist ein Schiebeschalter. Damit kannst du es elektrisch, sagen sie, glaube ich, trennen. Und andere haben überhaupt kein Wort darüber verloren. Genau. Glaube ich, bei Sony haben wir ganz tief in den Menüs, irgendwo ganz hinten.
Witzigerweise war dann aber auch der Schalter da. Den muss man aber erfühlen, den kann man nicht sehen. Und dass da aber ein Mikrofon drin ist, haben wir erst später erfahren. So, ne? Also das ist schon ziemlich tricky. Wer heute so einen modernen, ja, auch sauteuren Fernseher kauft, der sollte echt gucken, was ist da alles drin.
Ja, das ist ein kleines bisschen verwirrend, dass man, je teurer das Gerät ist, dann offenbar umso aufmerksamer sein muss.
Naja, also, umso mehr Funktionen sind drin. Ne?
Yay. Ja, aber es, also wenn das wirklich ein physischer Schalter ist, mit dem ich die Leitung durchtrenne zum Mikrofon, dann ist das wunderbar. Ansonsten, ich weiß nicht, es gibt ja auch an so smarten Lautsprechern und so diese Funktion, dass du halt einen eine Taste hast zum Ein- und Ausschalten und das ist, und ich bin nicht sicher. Also ist das, ich denke immer, man kann da per Software trotzdem hintenrum das Ding einschalten. Also dann wird das Ding halt so eingestellt, dass die LED nicht leuchtet. Aber das ist vielleicht schon auch ein bisschen paranoid. Ja,
das ist Verschwörungstheorie, würde ich auch sagen. Also da würde ich jetzt erstmal...
Also wobei die Hersteller ja wahrscheinlich auch, also wenn das rauskommen würde, hätten sie halt ein Mega-Problem an der Backe. So.
Ja.
Ja, das Stichwort verklagt zu werden dafür und so. Ja.
Also ich würde erstmal davon ausgehen, dass es dann noch ausgeht.
Ich hab noch so ein paar lose Fragen, die mir beim Lesen der Artikel gekommen sind. Die Öffentlich-Rechtlichen verschlüsseln ihr HBBTV alle nicht. Mhm. Why? Also es ist doch... Ist das ein Problem?
Naja, es macht Last auf Servern. Also ich meine, man kann wahrscheinlich mit weniger Servern das Ganze befeuern. Kostet weniger Geld unterm Strich. Also insofern gehen Sie da sparsam mit dem Geld der Gebührenzahler um.
Ja. Das ist ja immerhin sehr löblich, ja.
Eine Theorie, ob die richtig ist.
Müsste man vielleicht mal die Leute selber fragen von den Sendern.
Ja. Außerdem habe ich die Formulierung gefunden, beim Einrichten am Mobiltelefon oder PC stellt das Roku-TV von allen die wenigsten DNS-Anfragen. Also das habe ich jetzt, das ist jetzt nur eine Nebenidee, die mir kam. Ich kann den Fernseher also vom Rechner oder vom Smartphone aus einrichten und muss nicht mit der frickeligen Fernbedienung rumbasteln. Genau.
Da war Roku besonders vorbildlich.
Ja, ne? Das war wirklich toll. Stellen einige Fragen. Also man kriegt per Mail einen Link, den klickt man an und dann hangelt man sich durch so einen Assistenten im Webbrowser durch, am PC oder am Smartphone.
Das ist wahrscheinlich ein Feature, das es schon seit 10 Jahren oder länger gibt und ich habe es einfach nie mitbekommen.
Das weiß ich nicht genau. Also das ist ja auch eine Eigenart des Roku. Deswegen haben wir den ja auch mit reingenommen. Also der Metz-Fernseher mit Roku-Betriebssystem, weil das Roku-Betriebssystem ist schon ein bisschen anders. Oder hat sich zumindest für mich so dargestellt, ein bisschen anders als die anderen Betriebssysteme. Das ist viel schlichter im Aufbau.
Ja.
Das ist nicht so mit Werbung übermüllt. Also da gibt es zwar eine große Werbung, aber das war's dann auch. Ich kann mir den Bildschirm sehr leicht einrichten über das Smartphone. Also ich habe das am Smartphone gemacht, Peter hat es, glaube ich, am PC-Rechner gemacht. Ja. Und wir fanden es beide total komfortabel. Und es läuft aber auch ohne übrigens. Nicht, dass einer sagt, boah, das will ich ja alles nicht, man muss das nicht. Man braucht es nicht anmelden oder irgendwas. Also toll, sehr bequem, sehr schlicht, sehr einfach, bietet nicht so ganz so viele Möglichkeiten wie die anderen, aber das war durchaus okay. Wahrscheinlich, man kann bei den anderen Fernsehern das auch machen. Die fragen auch, willst du das einrichten mit der Fernbedienung oder am Smartphone? Dazu muss ich mich beim Hersteller anmelden, muss ich ein Konto haben und dann kann ich das auch am Smartphone einrichten. Das scheint mir immer mit mehr Hürden verbunden als beim Roku.
Ja, also ich meine, dass die Fernseher, die Google-Kunden wollen, die wollen immer eine Eingabe des Passwortes auf dem Gerät haben. Und ich schleppe mir dann immer eine USB-Tastatur hin, weil ich es leid bin. Ich generiere die Passwörter für diese Konten halt. Die sind kompliziert. Und das über so eine Fernbedienung einzutasten, da wird man wahnsinnig bei. Und mit einer USB-Tastatur dran kann man das im Zweifelsfall eingeben. Da muss man aufpassen, wenn man ein Z und ein Y drin hat. Die sind dann meistens vertauscht, weil es eben nicht umgeschaltet
ist. Gerade mit einem Google TV eigentlich erwarten würde, dass ich mit meinem Android-Smartphone das Ding abscannen kann und dann über eine Zwei-Faktor, also über das Smartphone als Sicherheitsschlüssel einfach einen QR-Code scanne und dann zack, bin ich am Fernseher eingeloggt. Das wäre eigentlich so meine Idee davon, aber ja.
Ich will nichts Falsches in die Welt setzen. Es kann gut sein, dass das funktioniert. Okay. Auch funktioniert. Ich habe halt kein solches Telefon in der Tasche, deswegen komme ich nicht auf die Idee.
Ich sehe das Argument. Ja. Ja. Spannend fand ich ja auch, dass, ich glaube, beim Philips war das, wo stand, wo man dann Funktionen an- oder abwählen muss, wo man dann ja immer aufpassen muss, dass es man auch alles, was einem komisch vorkommt, abwählt. Und dann diese Formulierung, Daten zu sammeln, sei für den Hersteller ein berechtigtes Interesse, weil man darüber ja die Produktqualität für alle verbessern möchte. Aber abwählen darf man es dann doch. Also
wie nett. Anders als der Text suggeriert, durfte man es dann doch abwählen.
Du hast, glaube ich, im ersten Anlauf hast du gedacht, das kann ich nicht wegnehmen, das Kreuzchen. Und ich habe gesagt, irgendwann haben wir das ja beide mehrfach durchgespielt und dann gesagt, das geht schon. Ne?
Ja. Aber der Text suggeriert halt so, berechtigtes Interesse, das habe ich ja schon gelernt. Berechtigtes Interesse kann man nicht ablehnen. Und sie schreiben das da ganz dreist und man kann eben doch ablehnen. Und bei diesen Fragen war das auch spannend, fand ich. Das ist so ein bisschen wie so eine Führerscheinprüfung. Da sind die Fragen ja auch mal so und mal so gestellt. Ne? Wollen Sie das nicht oder wollen Sie das? Und du musst immer gucken, wie rum sind sie jetzt gestellt, ob du ja oder nein sagen sollst.
Es gibt auch
zwei Optionen übereinander. Bei der einen muss man ja und bei der anderen muss man nein sagen, um sozusagen Datenschutz besser unterwegs zu sein. Ne?
Die haben das vor, ich erinnere mich, 1999, 2000, 2001, war auf ganz vielen Windows-Rechnern dieses WinZip installiert. Und immer wenn man es gestartet hat, musste man halt so ein nach 14 Tagen oder 30 Tagen irgendwie so ein Fensterchen wegklicken. Hallo, du benutzt das gerade unlizenziert, kauf doch mal bitte eine Lizenz, aber du kannst es einfach privat weiter benutzen. So. Und diese Fenster, diese Klick-Schaltflächen für okay und für jetzt Lizenz kaufen, sind so random immer abgewechselt in der Position, damit du dich nicht dran gewöhnst, immer auf die gleiche Stelle zu klicken, sondern immer mal dann vielleicht versehentlich falsch klickst und dann doch auf eine Zahlungsseite kommst.
Die wollten nur, dass du aufmerksam bist.
Ja, das ist sehr respektvoll, dass die Hersteller da so drauf achten.
Bei diesen Fernsehgeräten ist ja so, dass jeder Hersteller ein eigenes Betriebssystem hat. Also Philips und Sony sind ein bisschen verwandt, ne? Android und Google TV, das ähnelt sich, aber ansonsten ist das schon sehr, sehr unterschiedlich. Und auch die Bezeichnung, also HBBTV ist ja die Bezeichnung für diese interaktiven Angebote. Wenn man den Sony-Fernseher einrichtet, dann fragt es interaktive Anwendungen zulassen. Und HBBTV ist ganz klein gedruckt, sodass man es auch, wenn man es durchgeht, erstmal gar nicht sieht. Und dann wundert man sich wieder, dass diese Funktion jetzt nicht funktioniert. Und dann die Abbildung zu finden, dass das im Menü ganz tief verwurzelt irgendwo interaktive Anwendung heißt, ist. Manchmal hat man das Gefühl, man wird senil, wenn man vor diesen Geräten sitzt. Und dann sechs Stück davon konfiguriert.
Also das ist schon am einfachsten, man stimmt allem zu. Ja. Dann läuft alles ganz glatt.
Ja, das. Ja, aber nein.
Genau. Also, und so sind halt diese Installationsroutinen auch angelegt. Wenn du alle dem zustimmst, dann ist es ganz einfach. Also erst in dem Moment, wo du was anders willst, dann wird es ein bisschen komplizierter.
Ja gut, das wie Windows und Co. das ja letztlich auch machen. Ne?
Aber es entwickelt sich auch. Ne? Also so über die Jahre gesehen, Samsung-Fernseher zum Beispiel, da gab es, wenn man den Sachen nicht zustimmen wollte, eigentlich nur einen Trick. Also da wurde man überhaupt nicht hingeführt. Inzwischen gibt es wirklich einen Knopf, den man betätigen kann und sagen kann, ich will nicht.
Ja.
Und früher musste man so ganz subtil oben auf Weiterklicken und dann hat man das Gleiche erreicht.
Ich habe ja so einen 6 Jahre alten Samsung und der hat auch die Fernsehanwendung ist. TV Plus ist irgendwie auch die Fernsehanwendung. Jedenfalls habe ich in 6 Jahren nicht geschafft, irgendwie rauszufinden, wie man normale Fernsehsender gucken könnte, ohne das den Menüpunkt TV Plus zu öffnen. Ja. So, was ich dann aber, natürlich sind da die ganzen die Gratis-Werbesender mit alle, also die durch Werbung finanzierten Sender, alle mit drin. Und ich habe mir dann irgendwann mal die Arbeit gemacht und gesagt, okay, ich mache nochmal von vorne einen Sendersuchlauf und dann wirklich diese ganzen, man konnte immerhin die ganzen TV-Plus-Sender über einen Punkt abwählen, dass die komplett raus verschwinden aus der Liste. Aber serienmäßig werden die dir halt so zwischengestreut. Ne? Also du kannst dann mal, ja, plötzlich landest du auf einem anderen.
Ja. Ja. Also da haben sie sich schon viel Mühe gegeben, damit man ihre Sender auch guckt. Und ich meine, jetzt muss ich, ich persönlich finde die schrecklich, aber es gibt Leute, die finden die cool und was mir einige Kollegen gesagt haben, sie finden da teilweise Sendungen, also Serien, die sie sonst nirgendwo mehr finden. Irgendwelche alte Trash-Serien oder so. Und dafür sind solche Dienste super. Ja, da findet man komische Sachen und denkt dann, oh weia, das habe ich schon ewig nicht gesehen. Also ich weiß, Nico hat irgendeinen so einen Fast-Sender abonniert, weil er eben da eine Serie hat, die er so gerne guckt.
Ich habe immer mal geguckt, ob man, als ich klein war, habe ich immer ganz gerne Sledgehammer geguckt. Ich weiß nicht,
sagt euch das was? Das gibt es ganz bestimmt auf
den Fasten. Ich gucke immer so, ob es das in Amazon mal irgendwie gibt. Und also du kriegst es halt, immer wenn ich geguckt habe, du kriegst es halt nicht mal als Kaufvideo on demand, sondern es ist halt einfach nur, du kannst es auf DVD kaufen. Mhm. So, und
aber solche Sachen, das sind so ganz typische Inhalte für solche werbefinanzierten Sender. Das ist auch so ein bisschen so eine Halde von den Inhalteanbietern, von Inhalten, die sie nicht mehr verkauft kriegen, die da noch rumliegen. Die spielen sie da ein, kriegen noch ein bisschen Geld dafür. Und so entsteht das eben, dass da wirklich, also von Trash bis ganz tolle Sachen drin sind.
Oder auch Perlen irgendwie, ne?
Genau.
So, auch so Spartensender, ne? Also Oldtimer zum Beispiel. Also kannst den ganzen Tag Oldtimer-Videos schauen. Ne? Ja. Und dann wird entsprechend halt auch Werbung eingespielt. Interessanterweise ist diese Werbung anders als in anderen Kanälen kaum als solche zu erkennen. Also man hat oft Schwierigkeiten, ist es jetzt eigentlich reguläres Programm oder ist es Werbung, die da läuft? Weil das ist grenzwertig.
Ja, ich vermute oder würde spontan vermuten, dass die Regulierung dafür viel laxer ist. Also dass bei Sendern, die ein breites Publikum bei uns ausstrahlen, auch verpflichtet sind, sich an Standards zu halten, Werbung zu kennzeichnen. Mhm. Und vermuten würde ich die Öffentlich-Rechtlichen am ehesten und die Privaten aber auch irgendwie. So.
Ja,
du kannst nicht einfach Werbung zeigen, ohne zu sagen Werbung. So, ne? Und das, ja klar, wenn das einfach irgendein Anbieter von sonst wo ist, der einfach mal irgendwas ins Netz funken kann, dann ja.
Naja, hier sind ja auf jeden Fall im Fernsehprogramm sozusagen, sind die ja alle verpflichtet, das zu kennzeichnen. Deswegen steht ja auch bei, keine Ahnung, RTL oder so,
Dauerwerbesendung
oder von Werbung finanzierte oder diese Sendung enthält Anzeigen oder enthält Werbung oder so. Also da gibt es eben Auflagen, aber das gilt natürlich für solche komischen Fast-Sendern nicht unbedingt.
Was ich interessant fand auf dem Samsung-Gerät, dem Netzwerktraffic nach, hat diese Inhalte Funke beigetragen. Hat man immer wieder gesehen.
Ja.
Also das ist auch nichts, was Samsung selber produziert, sondern kaufen die im Zweifelsfall auch wieder irgendwo anders ein.
Funke, die Mediengruppe.
Genau, okay. Die haben eine große Sparte, die solche Sachen macht. Also die liefern an ganz viele, jetzt nicht nur an Samsung, sondern die liefern an ganz viele Dienste. Das ist eins ihrer Geschäftsmodelle. Also die haben sich sehr früh da orientiert. Auch, ich glaube, auch die Werbung auf so Litfaßsäulen und so. Ich glaube, da sind sie auch mit drin. Also, ja, man kann das alles ganz despektierlich sehen, man kann aber auch sagen, naja, warum nicht? Und ich finde ja, jeder kann sich entscheiden, möchte er das oder möchte er das nicht? Und wenn ich das nicht möchte, dann abonniere ich halt diese Dienste nicht oder gucke die nicht. Mhm. Ne?
So. Ja, ich stimme dir zu. Ich finde es immer sehr wichtig, dass man eine informierte Entscheidung treffen
genau.
kann.
Genau, ne? Das war ja auch ein Anliegen dieses Artikels, den Leuten, obwohl das in Deutschland noch nicht so verbreitet ist, längst nicht wie in Amerika, kein Vergleich, aber es ist klar, es wird kommen und deswegen haben wir gesagt, da müssen wir drüber informieren, welche Geschäftsmodelle da jetzt demnächst anstehen, damit die Leute sich darüber im Klaren sind und sich nicht wundern und sagen, was ist denn das eigentlich für ein komisches Zeug hier? Will ich das überhaupt? Oder wie soll ich das einsortieren? Ne? Dass es klar ist, dieses sind so werbefinanzierte Sender. Und bei denen, die nennen das auch TV-Sender, was ich sehr irritierend finde. Da ist es so, dass es zwei Modelle gibt. Einmal ist es, ich kann das gucken wie ein TV-Sender. Da kommt am Anfang Werbung und danach nicht mehr. Und ich kann nicht spulen. Es ist also wie ein linearer TV-Sender, ganz interessant. Nur am Anfang mit Werbung und ich kann nur umschalten, ich kann nicht nach vorne, nach hinten, ich kann es mir nicht aussuchen, sondern das Programm ist festgelegt. Und das finde ich irre, dass sie das, was ja eigentlich hier nicht mehr so angesagt ist, lineares Fernsehen, man guckt ja fast gar nicht mehr linear auf solchen Kisten, dass die das wieder aufgreifen. Und das andere Modell ist eigentlich wie ein Stream, also ganz normal, wie man das Netflix und Co. kennt. Nur, dass eben Werbung eingebaut ist, zwischendurch Blöcke. Und die kann ich natürlich auch nicht überspulen.
Der Trend hin zum linearen Streaming ist vielleicht auch, vielleicht liegt das daran, dass man einfach so eine mega Auswahl hat, oder? Also ich weiß nicht, ich habe immer noch ein paar Serien rumliegen, die ich immer noch nicht geguckt habe. Und das ist, ich möchte aber Doctor Who zum Beispiel, letzte Staffel. Ich möchte erstmal aber wirklich wieder zum Doctor Who-Erlebnis gehört es dann auch dazu, die ersten 12 oder wie viele es sind Staffeln nochmal zu gucken und dann die neue hinten dran. Aber das kann ich sowieso dauernd gucken, aber ja.
Aber ich finde das bemerkenswert, dass die ausgerechnet dieses lineare Stream wieder machen. Also das, da war ich überrascht. Also ich habe gedacht, naja, jetzt kann ich eben weiter skippen und so. Nee.
Ja, aber du kannst, du hast wahrscheinlich einfach ein riesen Bouquet an Sendern, würde ich jetzt vermuten.
Ja.
Und dir ist aber eine begrenzte Auswahl präsentiert trotzdem, sodass du nur aus vordefiniertem auswählen kannst, was letztlich dem Menschen weniger eigene Entscheidung und eigenen Willen, ach Gott, das wird fürchterlich philosophisch.
Ich finde, die kupfern einfach das alte TV-Modell ab. Die haben eine Senderliste und dann kannst du gucken, wo was läuft. Das fand ich fand das ziemlich schwach.
Solange schalten, bis du hängen bleibst.
Ja, genau.
Ja, genau. Ne? Und bist du einfach irgendwie, Habt ihr noch was, haben wir was vergessen, was wichtig ist?
Ja, ich würde gerne noch was zu der Qualität der Fernseher als solche sagen.
Ja, bitte.
Da war ich sehr überrascht, die ist bestechend. Also ich war wirklich beeindruckt, okay, das waren jetzt auch die High-End-Geräte. Über die zwei günstigeren würde ich das jetzt nicht so sagen, aber bei diesen High-End-Geräten, das war toll. Also man brauchte gar nicht viel einstellen, die sahen einfach gut aus. Und zwar in jeder Hinsicht. Also sowohl beim Fernsehgucken, wo sie ja viel skalieren müssen. Das deutsche Fernsehen ist ja leider noch HD teilweise. Und 4K haben die ja sowieso alle. Und auch beim Streaming und HDR und so, das war toll. Und was ich auch bemerkenswert fand, die geben sich heute viel mehr Mühe beim Ton. Das war ja ein großer Schwachpunkt. Ne? Fernseher werden immer dünner, immer schlanker und der Ton immer schlechter. Da hat sich auch viel getan. Also das fand ich gut. Das hat mich sehr positiv überrascht bei aller Skepsis gegenüber den ganzen werbefinanzierten Sendern. Die Bildqualität als solche war klasse.
Die Soundbar ist sozusagen eingebaut, nur dass man
ja tatsächlich einer, nämlich der Philips, hat die Soundbar sogar davor gebaut, wirklich.
Okay, ja.
Das hat man natürlich im Ton gemerkt. Das war natürlich bestechend. Also, aber ich meine, da haben sie sich, jetzt bin ich ein bisschen fies, haben sie sich ein bisschen einfach gemacht, eine Soundbar fest mit dem Fernseher zu verbandeln und dann zu sagen, ja, das ist der Fernseherton. Das ist natürlich der Soundbar-Ton, aber der war gut. Ja.
Aber im Fernseher, also es werden jetzt keine Fallback-Lautsprecher so ganz billige eingebaut, dass man, wenn man sagt, ich habe die Soundbar da gar nicht.
Die kann ich nicht wegmachen, die ist fest verbunden.
Ach so. Ich hatte das Foto gesehen, ich dachte, die wäre so davor geklemmt irgendwie.
Die ist fest verbunden, das ist sozusagen der Fuß. Aber der Ton war sehr gut. War klasse.
Aber es gilt auch wieder nur für die teuren Geräte, oder?
Ja. Leider ja. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, für die vier teuren Geräte war das insgesamt sehr erfreulich. Was ich nicht so erfreulich finde, die schreiben einem inzwischen ganz viele Einstellungen vor, was Energiesparen angeht, die dann teilweise auch auf die Bildqualität gehen. Da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen und wo kann ich das irgendwie abstellen, damit ich wenigstens, wenn ich schon tolle Inhalte gucken will, die auch mit der adäquaten Qualität gucken kann.
Ja, ich.
Also ne, Sensoren sind an oder diese bewegungsbesteuerte Beleuchtung, also das ist so eine Erfindung von Samsung ursprünglich, die haben die anderen inzwischen auch. Wenn du ein Standbild hast, ist das Bild hell und wenn ein Video kommt, nach einer Minute wird es dunkler. Ohne Grund. Es wird einfach langsam dunkler. Und das ist
mega irritierend, oder?
Das siehst du nicht, weil es ganz langsam geht. Aber das ist natürlich nicht das, was ich mir wünsche, wenn ich jetzt mal wirklich einen tollen Film gucken will. Und diese Einstellungen zu finden in den Menüs, das erfordert so ein bisschen Einarbeitung in das Menü.
Können die eigentlich, also ich, ist, da unterscheiden sich, da scheinen sich hier die Geister dran. Ich bin ein großer Fan von dieser Zwischenbildberechnung, wo viele Filmfans sagen, Gott, weg damit, das hat nichts mehr mit Film zu tun. Und ich möchte 24, was auch immer Bilder pro Sekunde oder 23, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde das ganz toll, wenn das alles so super glatt aussieht. Und genau, und mein Samsung, der ja so 6, 7 Jahre irgendwie alt ist, der ist da eigentlich gar nicht so schlecht, aber so bei kleineren Elementen und schnellen bewegten Bildern zerfällt, hat man, das, ne? Zerfällt das so ein bisschen, dass so Elemente so ein bisschen zittern. Ist das besser inzwischen? Ja, okay. Ja.
Haben sie sich viel Mühe gegeben. Also und wir schalten es als erstes ab im Test, aber ja. Es ist
wahrscheinlich berechnen sie auch nicht mehr ein Zwischenbild, sondern 10 ja, oder so dann.
Dass ja, das noch die Prozessoren sind ja auch deutlich leistungsfähiger geworden in den TVs und die können halt ganz viel berechnen. Auch so die Bewegtbilddarstellung insgesamt ist deutlich besser geworden. Ne? Und die High-End-Geräte nutzen natürlich alle 120-Hertz-Panels. Also das ist ja klar. Ne? Im 60-Hertz-Panel kannst du heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und das ist ja nicht nur für Spieler schön, also das, wenn man am TV spielen will, sondern auch sonst. Die Bewegungen werden halt viel schärfer und dann die ganzen Berechnungsalgorithmen. Da ist schon viel passiert.
Werbung. Entdecke die neuesten Fritz-Produkte bei AVM auf der IFA. Auf dem Berliner Messegelände findest du AVM vom 1. bis zum 5. September mit jeder Menge hochaktueller Technologien am Start. Die ultimative Fritzbox für Glasfaser und DSL, der neue WLAN-Standard Wi-Fi 7, WLAN Mesh und Neues für das Smart Home sind nur einige der IFA-Themen. Schaut einfach vorbei, das AVM-Team freut sich. Alle Details zu den Neuheiten findet ihr unter avm.de/IFA.
Ja, mit dem Energieverbrauch, ich war begeistert, dass mein Fernseher, ich habe es letztes Jahr mir mal anguckt, so ein Energiemessgerät geholt für ein paar Euro und der hat also im normalen Betrieb immer um die 100 Watt verbraucht. Und dachte ich, ja komm, jetzt stellst du die Helligkeit des Backlight einfach mal so ein, wie es angenehm ist und nicht so, dass es dich total wegballert die ganze Zeit. Und seitdem verbraucht er nur noch 40, 50 Watt. Ja. Und man hat nicht das Gefühl, dass es jetzt funzelt oder so, ne, sondern es ist ein super angenehmes Bild. Wahrscheinlich auch eine Gewöhnungssache.
Ja, absolut, ja, absolut. Das ist die einfachste Art, Energie zu sparen am Fernseher. Ja. Einfach ein bisschen dunkler stellen. Bestimmte Filmmodi, die haben das auch drin. Also keine Ahnung, dieser Filmmaker-Modus, das ist ja das Einfachste. Ich nehme den Filmmaker-Modus und danach ist das Bild, ich würde sagen, bei 95% aller Fernseher deutlich besser als im Standard. Und da sind eben die Helligkeit ist da auch ein bisschen reduziert. Die Spitzenhelligkeit jetzt für HDR ist noch hoch, aber das Bild ist insgesamt angenehmer. Das würde ich jedem empfehlen, als erstes mal diesen Modus zu nehmen und von da dann mal zu gucken.
Und bei, ihr habt ja auch einige OLED-Bildschirme drin.
Ja,
bei die denen High-End waren alles OLED. Wichtig, was ich schon vor längerer Zeit mal gehört habe, niemals mit einer Steckdosenleiste die Geräte vom Strom zu trennen, wenn man sie nicht mehr braucht, weil...
Weil die sogenannte Reinigungszyklen machen, das ist ein bisschen irreführend, das Wort, die überprüfen, welche Pixel waren besonders belastet und steuern die dann nach, weil beim OLED ist es eigentlich ähnlich wie bei Plasmas, das nutzt sich ab. Und wenn jetzt ein Bildbereich die ganze Zeit besonders hell leuchten musste, aus welchen Gründen auch immer, weil dann ein Icon stand oder weiß ich nicht, dann können sie das nachsteuern und sagen, okay, diese Pixel waren besonders belastet, denen geben wir jetzt ein bisschen mehr Strom, damit die genauso hell leuchten wie vorher. Merkt man schon, es ist begrenzt, man kann ja nicht ewig nachsteuern. Irgendwann fangen sie an und passen das andersrum an. Das heißt, sie machen den Rest etwas dunkler. Das dauert sehr lange. Also die haben heute sehr viel Reserven. Ich will nicht, dass das Bild fleckig wird, ne? Also ja, muss ich entweder die anderen heller machen oder den Rest dunkler. Und das sind solche, diese Überprüfungen, welche Pixel waren besonders belastet und welche muss ich vielleicht nachsteuern. Die findet statt immer, wenn das Gerät im Standby ist. Nicht immer, sondern nach 4 Stunden Betrieb läuft das normalerweise. Also es ist nicht so, dass nach 4 Stunden der Fernseher sich abschaltet und sagt, ich muss jetzt mal eine Reinigung machen, sondern die zählen die Zeit und sagen, okay, jetzt hat es mindestens 4 Stunden gelaufen und beim nächsten Standby werde ich dann mal gucken, welche Pixel belastet waren.
Also so, als ob jedes Pixel quasi so einen eingebauten Helligkeitszähler sozusagen hat, der dann immer gegen ausgewertet wird.
Da sind ja genug Transistoren drin und da kann ich das gucken. Und dann, wenn ich jetzt eine harte Steckdosenleiste, also hart abschalte mit einer Steckdosenleiste, verhindere ich das. Das heißt, die können nicht nachsteuern und irgendwann ist der Effekt so groß, dass es mit Nachsteuern auch nicht mehr geht. damit kann ich unter Umständen Einwände provozieren. Was aber noch viel schlimmer ist, wenn ich dann ein Problem habe und nachher nach einem halben Jahr sieht das Bild mistig aus, weil ich eben das immer verhindert habe und ich schicke das ein, weil ich bin ja noch in der Gewährleistung.
Dann sagt der Hersteller, nix da.
Genau, dann sagt der Hersteller, du hast das nicht ordnungsgemäß benutzt, das Gerät, weil sowas wird natürlich auch mitgeschrieben. Ja, die wissen genau, wie oft du dein Gerät hart abgeschaltet hast. Da laufen also auch quasi Zähler mit. Und das ist das Erste, was sie machen. Die lesen aus, wie oft wurde das Gerät denn so einem Reinigungszyklus unterworfen. Und wenn das steht in dem letzten halben Jahr dreimal, dann sagen die, nee Leute, so geht nicht.
Ja.
Deswegen wäre ich vorsichtig, solche Sachen generell abzustellen. Man tut den Geräten damit keinen Gefallen. Ne? Man kann das auch im Menü deaktivieren. Man kann sagen, ich will das nicht. Großer Fehler, glaube ich.
Und der Energieverbrauch ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig hoch.
Nein. Für diesen. Und man sieht das auch nicht. Ne? Man muss nicht denken, das Fernsehgerät schaltet sich jetzt an oder so.
Und brennt nochmal die genau. Pixel aus, die nicht so stark ausgebrannt waren.
Genau, vorher. Nein, gar nicht. Man sieht es gar nicht, das ist, bleibt auch schwarz und so. Also da kann man von außen nicht erkennen. Man kann es sehen, der Energiebedarf wird ein bisschen höher liegen als im normalen Standby. Aber wer misst die ganze Zeit? Ne? Also da würde ich nicht, ich würde das laufen lassen. Und wenn man unbedingt abschalten will, vielleicht erst nach einer Stunde oder so. Das dauert normalerweise so 5 bis 10 Minuten höchstens und dann ist alles gut. Und manche fangen aber auch erst sehr spät damit an. Also Sony braucht immer lange, bis die sagen, okay, jetzt mache ich das. Das ist ein bisschen nervig, finde ich auch. Kritikwürdig, dass die so lange im Standby noch relativ hohen Leistungsaufnahme haben, bevor die dann wirklich abschalten. Andere machen das viel schneller.
Ja, eine Idee wäre ja eigentlich auch, wenn die Hersteller sagen würden, wir lassen das immer automatisiert nachts laufen.
Naja, du guckst ja auch vielleicht nachts Fernsehen und du machst das nicht im laufenden Betrieb, sondern...
Ja, ne? Ja.
Also das ist ja, einfach gut. So, wenn du es ausstellst, dass es dann nicht sofort anspringt, ist ja gut. Manchmal stellt man ja auch versehentlich aus oder sagt, jetzt gibt's was zu essen, kommt jetzt und stellt den Fernseher aus oder so. Dann muss es ja nicht laufen, aber so, also nach einer gewissen Zeit
könnte man dann... weg von der Glotze.
Genau.
Ja,
genau.
Ja, danke euch. Viele spannende Infos. Falls ihr es nachlesen wollt, Der Spion im Wohnzimmer und drei weitere Artikel in der aktuellen CT 2023. So spionieren Smart-TVs. Ja, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn ihr eigene Erfahrungen oder Meinungen habt zu Smart-TVs, wie nutzt ihr das? Klickt ihr hemmungslos überall auf Ja? Oder habt ihr vielleicht auch Tipps für bestimmte Sender, die man durchaus gucken möchte, die eigentlich einen ganz guten, vielleicht sogar einen Mehrwert bieten? Oder sagt ihr, ich lasse da die Finger von und benutze einfach einen kleinen PC als Zuspieler für alles. Das ist ja die andere, die sehr datenschutzfreundliche Variante, dann sich einen kleinen Linux-Rechner aufzusetzen und mit dem einfach alles zu machen. Schreibt es in die Kommentare. Danke euch und danke euch beiden und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.